ich weiß noch, in einer Woche, das war so die stärkste, dann haben wir 25 Minijobber in einer Woche eingestellt.
Vorurteil von schlechter Qualität, wenn du keine Namen hast und so weiter.
Das ist natürlich immer besser, wenn du Bestandskunden hast als Neukunden. Die sind günstiger im Einkauf. Ja.
Wir bewegen uns auf dünnem Eis.
Und damals haben wir uns zu zweit in einem Zimmer eingesperrt.
Hallo und herzlich willkommen zum Pixel Safari E-Commerce Podcast Folge 5. Mein Name ist David, neben mir sitzt Malte, wir sind Pixel Safari. Und heute zu Gast Julian Nöll.
Ja, moin. Hi. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
Immer gerne. Freut uns. Wir wollen heute über verschiedene Themen reden, gerade klar auch aus dem E-Commerce, auch über dich als Person und vor allen Dingen über Foodora oder deinem Weg von Foodora bis Schacht One.
Mhm.
Genau, gerne. Genau, vielleicht kannst du kurz was zu dir erzählen, wer du bist und was du machst.
Ja, klar. Genau, wie gesagt, bin der Julian, bin noch 27 und bin ursprünglich aus Bottrop, also Kind des Ruhrgebiets. Mhm. Hab dann in Niederlanden studiert, in Venlo, war 3 Jahre in München nach der Zeit. Hat sich hier noch nicht so viel in der Startup-Szene angeboten und München irgendwie schon. Von daher habe ich da mal einen Ausflug gemacht und bin jetzt aber vor etwas mehr als einem Jahr wieder zurückgekehrt. Na, da kriegt man irgendwann Heimweh, sage ich immer, als Ruhrpott-Kind, wenn man in München wohnt. Und genau, bin dann wieder zurück und bin jetzt in der Digitalszene im Ruhrgebiet unterwegs. Einerseits bei Schacht One als Projektmanager bei der Digitaleinheit von Haniel und andererseits als Hobbyprojekt nebenbei auch Podcaster mit Podcast Digital.
Ja, cool. Also können wir vielleicht später auch noch näher drauf eingehen. Haniel kennen wir auch über die Digitalschmiede oder wie heißt der jetzt?
Schmiede-Zollverein. Genau, die sitzen auch bei uns im Büro und versuchen ja das Schacht One-Modell eigentlich für einen externen Mittelstand anzubieten. Ne? Also Schacht One als Digitaleinheit arbeitet nur mit den Gesellschaften der Haniel-Gruppe, für den einen oder anderen, der es vielleicht nicht weiß. Und entwickelt da neue Geschäftsmodelle und treibt Digitalisierung voran. Mhm. Und die Schmiede Zollverein ist unser Partnerunternehmen, sitzt bei uns im gleichen Büro mit drin und repliziert das Modell und bietet das dem Mittelstand an.
Genau, also sind ja auch da so, sag ich mal, Solution-Hilfe, sag ich mal, Ansprechpartner für die, wenn es um Digitalisierungsprojekte geht, also um die Umsetzung, die sich dann da ausdenken in den Workshops. Dann kriegen wir manchmal Anfragen rübergeschickt, die dann bei der Umsetzung dann handhaben. Cool. Genau, aber reden wir erstmal über dich und deine Zeit bei Foodora. Das ist ja das Interessante, womit wir dich als erstes bohren wollten.
Klar.
Genau, also wann warst du ungefähr bei Foodora, also beziehungsweise bei welchem Zeitpunkt von Foodora?
Ich bin eingestiegen, das war im Frühling 2015, ich glaube so Mai 2015 ungefähr, direkt aus dem Studium heraus, nach meinem Bachelor damals in Venlo und das war der Zeitpunkt, Foodora wurde ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2014 gegründet von den Jungs und dann relativ schnell, schon nach einem knappen halben Jahr, von Rocket Internet übernommen, als sie noch ganz jung waren. Mhm. Und das war, glaube ich, so im März, April 2015 und im Mai bin ich dann dazu gekommen. Also es war wirklich sehr kurz nach der Übernahme und das Hauptoffice oder der Hauptsitz wurde gerade nach Berlin verzogen oder war gerade nach Berlin verzogen und ich war eben am Standort München und es war eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich hatte mich damals aus der Uni heraus beworben für eine Junior Sales Position. Das wäre dann so gewesen, du fährst zu den Restaurants und wirbst dafür, dass sie deine Lösung einsetzen. Und dann war ich da, es war ein ganz kleines Team, in einem Coworking-Space noch, alles ziemlich chaotisch, zwischendurch wurden die Fahrradhalterungen zusammengeschraubt und so, wie das halt dann so ist im Startup, total sympathisch und ich war freitags da, für so einen Kennenlernen und Probetag und dann lief das eigentlich so, dass ich da schon ein bisschen mitgeholfen habe und sowas und am Nachmittag bin ich dann, glaube ich, zusammen, späten Nachmittag mit dem Kollegen von Rocket Internet, der gerade da war und das so ein bisschen strukturiert hat, zusammen zum Flughafen gefahren, weil er auch wieder los musste und dann hat er gesagt, ja, ich möchte dich auf jeden Fall im Team haben und das passt, aber Sales, eigentlich brauchen wir einen Head of Operations, hättest du da auch Lust drauf, ne? Und völlig unwissend, in meiner Naivität habe ich gesagt, ja, also Head of Operations klingt auch super, mal schauen, was das bedeutet, aber können wir mal versuchen.
Ja.
Das war Freitagnachmittag, Samstag hatte ich den Vertrag und Montag habe ich angefangen.
Ah, das geht aber schnell.
Das ging schnell, ja, genau.
Krass, und was waren dann so deine Aufgaben?
Ja, im Prinzip, die Haupt-KPI ist eigentlich, dass der Kunde sein Essen möglichst pünktlich und unversehrt bekommt im Bereich Operations. Das heißt, Foodora vom Geschäftsmodell her ist ja so aufgebaut, dass du eigentlich einen Lieferheld hast, also eine Plattform, auf der die Restaurants gelistet sind, nur eben nicht die Pommesbude um die Ecke, wie man jetzt im Ruhrpott sagen würde, sondern eigentlich das Premium-Restaurant, dein Lieblingsrestaurant, das bisher gar nicht liefert und dementsprechend auch gar keinen Fahrer hat. Das heißt, Foodora stellt den Fahrer. Das war das Modell. Also, was brauchst du? Du musst Fahrer einstellen, ja, die dann auf dem Fahrrad, später auch Roller und E-Bike durch die Stadt fahren und das Essen ausliefern vom Restaurant. Das heißt, Hauptaufgaben waren Hiren von Fahrern, dafür sorgen, dass du genug Leute hast, die du auf die Straße schicken kannst. Schichtplanung, immer abgestimmt auf die Hauptbestellzeiten, die meistens am Wochenende abends sind. Und dann eben schauen, dass du, wenn die Leute dann bestellen, die besten Wege wählst und die Fahrer entsprechend einsetzt, sodass möglichst alles pünktlich beim Kunden ankommt.
Genau. Gab es da auch eine digitale Lösung für irgendwie zum Koordinieren von den Fahrten und so weiter, auch intern?
Ja, man würde jetzt glauben, dass das ganz automatisch alles läuft. war damals auch ganz Startup-like und denke ich mal auch ganz normal noch nicht so. Ne? Also ja, es gab natürlich eine digitale Lösung, die Fahrer hatten eine App und über diese App haben die, die hat dir den Standort gegeben und dann hat der Fahrer darüber immer die Daten bekommen vom Kunde und vom Restaurant und was er abholen muss. Und wir saßen im Büro und hatten quasi auch ein Dashboard und ins Dashboard sind dann neue Bestellungen reingekommen und du hast dann eigentlich gesehen, okay, neue Order, klickst du drauf und dann öffnet sich eine Karte, sag ich mal, mit deinen verfügbaren Leuten und du musstest ein bisschen dann wirklich auch ein Training entwickeln für den Standort, ja, und hast die Stadt sehr gut kennengelernt, weil du dann irgendwann wusstest, da sind die Restaurants, da ist der Fahrer gerade, wo wohnt der Kunde und so und hast dann händisch das zugeordnet und wenn du mal keinen Fahrer mehr hattest, geschaut, wer ist als nächstes frei, wer ist in der Nähe, also kognitiv da tatsächlich gar nicht so unanstrengend über mehrere Stunden bei sehr, sehr vielen Bestellungen dann, aber auch immer eine recht spaßige und vor allen Dingen lehrreiche Zeit.
Ah, cool.
Und waren das dann immer Einzelfahrten tatsächlich oder gab es dann auch die Situation, dass man quasi mehrere Stopps für einen Fahrer quasi parallel mit eingeplant hat?
Ja, du hast eigentlich zwei Situationen gehabt, die vorkommen konnten. Es kann sein, dass du eine Bestellung hast, die zu groß war. Dann musstest du mehrere Fahrer hinschicken. Das ist eigentlich das, was für dich eine Katastrophe ist, wenn du gerade schon zu wenig hast.
Ja.
Auch wenn natürlich toll ist, dass du eine große Order hast. Oder du hast eigentlich die Situation, und das hat man natürlich versucht, dass ein Fahrer beispielsweise von einem Restaurant schon mehrere Bestellungen mitnehmen kann. Es gibt natürlich Restaurants, die dann mehr Bestellungen generieren als andere und dann hast du geschaut, wo sind die Kunden nah beieinander, wem kann ich vielleicht beide Bestellungen gleichzeitig mitgeben, sodass die auch trotzdem noch heiß beim Kunden ankommen und auch ins Fahrrad reinpassen.
Das ist echt spannend. Also du hast ja, glaube ich, schon vor dem Podcast hier ganz kurz angerissen, irgendwie, es war ja auch letztendlich irgendwie so ein wachsendes Ding von bis zu Hunderten von Mitarbeitern und zurück, hast du euch auch gesagt.
Also ich weiß gar nicht, wo am Ende die Zahl lag von Mitarbeitern bei Foodora. Es gibt ja jetzt, die Marke ist jetzt ja gerade schon nicht mehr existent, wo wir sprechen. Das ist jetzt ja Lieferando letztendlich, wurde ja zur Takeaway-Gruppe übernommen. Und die Marke wurde abgeschafft. Das heißt, ich denke mal, die Takeaway-Gruppe wollte gerne die Fahrer haben und die Restaurants. Was ja so auch ganz smart ist, aber auf jeden Fall, es ist eben stark gewachsen. Also beispielsweise in meiner Zeit, ich war jetzt 6 Monate da, bin dann zu einem anderen Startup in München gegangen, aus verschiedenen Gründen. Und in der Zeit sind wir, glaube ich, von 20 auf 130, 140 Fahrer bestimmt gegangen. Ich weiß noch, in einer Woche, das war so die stärkste, haben wir 25 Minijobber in einer Woche eingestellt.
Okay.
Das ist natürlich schon ziemlich krass. Und
das ist auf jeden Fall, klar.
Die musst du auch erstmal finden und die musst du auch alle erstmal onboarden. Aber ist auch ein cooles Learning, wie man damit umgeht mit so einem Wachstum. Und klar, ja, ich weiß nicht, wie die Strukturen jetzt aussehen, nachdem es übernommen wurde, wer da im Management noch geblieben ist oder nicht, da gab es auch ein paar Wechsel, keine Ahnung.
Was mich auch interessiert, ich weiß nicht, ob Sie zuhören interessiert, aber zum Beispiel jetzt, wenn ihr da gearbeitet habt bei Foodora, gerade mit so, sag ich mal, Apps und Funktionen, die dann halb automatisiert sind, ihr kriegt da irgendwelche Anfragen rein, ihr müsst die bearbeiten. Konntet ihr dann, sag ich mal, so intern auch eigene Projekte oder eigene Lösungen beantragen und oder wurde es andersrum gesagt, das ist jetzt die Lösung und damit müsst ihr arbeiten oder wie rum ist das passiert?
Ja, also du hast natürlich erstmal, wurde eine Lösung gebaut und die wurde dann auch, sag ich mal, erstmal so released, dass sie erstmal funktioniert hat, ne? Also es ist ja, muss ja sehr, sehr schnell, mich vorstellen.
Ja.
Und eigentlich hast du keine Zeit, wirklich in, wie das so schön dann klingt, in Projekten zu arbeiten oder an eigenen Ideen, sondern du bist halt wirklich sehr im Operations und schaust, dass du eigentlich täglich genug Fahrer gestafft hast, dass du neu einstellst. In dem Arbeitsbereich nicht so einfach, sich da rauszuziehen in einer frühen, wachstumsstarken Phase. Und aber natürlich läuft es so, dass du regelmäßige Calls hast und auch mit der IT-Abstimmung hast und einfach Feedback zurückgibst, was sollte denn die App demnächst mal können, welche Features brauchen wir. Ja, also das natürlich schon, klar.
Also schon so ein bisschen Richtung agiles Projektmanagement, dass du irgendwie so sagen kannst, ich brauche jetzt aber demnächst das Feature, dass das dahin geht und dann...
Ja, genau, also das auf jeden Fall. Damit am Ende auch ein Produkt rauskommt, was wirklich dir halt hilft, ne? Also in meinem Fall ging es dann eher darum, um die Fahrer-App eben, dass die dann neue Funktionen hat oder vielleicht einen Schritt weg von der App, aber hin zu einer Web-Applikation war ein großes Thema halt immer dieses, dieses Dashboard, was wir genutzt haben. Welche Funktionen habe ich da und wie kommen wir dahin, dass es automatisiert ist? Weil eigentlich würde man eben denken, wie vorhin schon gesagt, ja, dass ein Algorithmus fähig sein sollte, irgendwann auf einer Karte eine Bestellung einem Fahrer zu geben. Und das ist er sicherlich auch, aber das ist natürlich, ist einfach Startup, damit fängst du dann nicht an. Ja? Du fängst halt mit einem MVP an und mit einer Lösung, die dir erstmal hilft und schaust mal, wie das alles so funktioniert, bevor du jetzt, weiß ich nicht, wie viel Kohle reinsteckst in die perfekte Dashboard-Applikation.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Und dann bist du irgendwann da weg. Aber wann war das genau und warum?
Das war im Prinzip im Herbst, also im so Oktober. Ich glaube, 1. November habe ich dann angefangen zu 15 bei Vitafy. Ich sag mal, ist schon eine steile Lernkurve gewesen in dem halben Jahr. Gerade was so das Thema auch Umgang mit Stress angeht und sowas. Wie arbeitest du damit und wie kompensierst du das und wie schaffst du trotzdem, dass du eigentlich so eine Dauerbelastung hast am Tagesgeschäft, wie schaffst du es irgendwie in so ein planerisches Thema auch mal reinzukommen und dir Gedanken zu machen. Es geht ja eigentlich immer darum, wenn du Sachen hast, die nicht unbedingt sauber laufen, dann musst du dir eigentlich Zeit nehmen können, dafür eine Lösung zu entwickeln, damit du nicht dauernd nur Firefighting machst, sondern, ich finde immer ganz schön gesagt, sondern damit du halt verhinderst, dass es brennt.
Ja.
Und wenn das aber einfach nicht möglich ist, dann ist das irgendwann auch mal sehr unzufriedenstellend, weil du das Gefühl hast und einfach alles zu geben und Vollgas zu geben, aber trotzdem nicht auf diesen grünen Zweig zu kommen, was mit verschiedenen Dingen zusammenhängt. Ja? Du hast irgendwo persönliche Grenzen, die du dann nicht mehr weiter treiben kannst. Du hast aber auch das Thema, wenn du quasi zum Beispiel Marketing extrem skalierst, in einem Maße, was Operations nicht abfangen kann. Dann hast hast du auch keine Chance.
Ja.
Und es war eigentlich so, dass ich mit den Kollegen von Vitafy schon vorher in Kontakt war. Die wären im Prinzip mein Vorstellungsgespräch gewesen für den Montag, an dem ich dann bei Fedora angefangen habe. also eigentlich ganz lustig und habe den dann abgesagt und die saßen damals auf der anderen Seite vom Hauptbahnhof. Also auf der einen Seite saß Vitafy und über die Gleise beziehungsweise drunter her saß das andere Startup. Und dann haben wir uns irgendwann noch mal im Spätsommer zum Mittagessen getroffen und darüber gesprochen, was die eigentlich so machen und wie es ausschaut. Und hat sich da etwas Spannendes ergeben und so kam der Wechsel.
Okay, cool. Ja, was ist Vitafy und was hast du da gemacht?
Ja, Vitafy ist, damals war es ein reiner oder ein fast reiner Drittmarkenshop für gesunde Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel. Also ich sag mal, so Produkte wie Whey-Protein oder andere Proteinpulver hast du da bekommen, Nahrungsergänzungsmittel, Fitnessprodukte, Kapseln, alles mögliche, Almased, also solche Nahrungsersatzprodukte im Prinzip, also ein Zeug. Und ein cooles Team, was aus Venture Stars heraus entstanden ist. Also Venture Stars ist ein kleiner Company Builder in München und Investor. Und einer der Partner, Stefan Pfannmüller, ehemaliger Olympionike im Kanu, glaube ich, oder Rudern. Ja, das erzähle ich hoffentlich irgendwie nicht so viel Quatsch, aber sowas in der Art, irgendwas auf dem Wasser. Ja, hat das, glaube ich, als Sportnahrung24.de mal als wilde Idee im Keller ausprobiert.
Ja.
Und dann haben die gemerkt, ah, da ist, kommt irgendwie Traffic drauf, da ist Interesse.
Mhm.
Das war schon so, wird so 2010, 2011 irgendwann sicherlich gewesen sein.
Mhm.
Und dann haben die gesagt, okay, jetzt machen wir mal eine neue Marke draus, bauen da ein Team für auf, suchen ein Team.
Mhm.
Und ich bin dann hingekommen, da war ich so ungefähr irgendwo der 30. Mitarbeiter, würde ich mal schätzen.
Ah, ja.
Also schon ein bisschen größeres Team. Und es ging dann darum, das Thema Eigenmarken anzugehen. Also ich habe als Business Development Manager angefangen, was alles noch nicht sein kann. und so ein bisschen Mädchen für alles ist häufig im Startup. Und erstes Ziel war, eine Value-for-Money-Eigenmarke aufzubauen. Das heißt, gut performende Markenprodukte durch günstigere Eigenmarkenprodukte zu ersetzen, nach dem Schema Rewe Feine Welt oder Ja oder sowas.
Ja.
Und war eigentlich eine spannende Challenge, weil ich am Anfang November angefangen habe. Und wenn man jetzt das kurz durchdenkt, dann ist einem klar, dass Januar die Abnehmen- und Fitnesssaison Nummer 1 ist. Da explodieren die Fitnessstudios. Und
neues Jahr, neues Glück.
Genau, und da explodieren auch die Almased-Bestellungen und so weiter. Und dementsprechend war dann die Zielsetzung, hey, lass uns doch mal versuchen, bis Weihnachten, also in 7, 8 Wochen, 30 Produkte von unserer neuen Eigenmarke rauszubringen.
Das ist sportlich.
Das ist sportlich, genau, ja. Und vor allen Dingen, wenn man eigentlich keine Ahnung hat, wer sowas produziert und wie das eigentlich geht, ja. Geschweige denn von irgendwelchen Health Claims und anderen Dingen, die zu beachten
das
sind.
Das ist interessant. Das ist jetzt, glaube ich, eine Situation, die so ein bisschen auch, ich sage einfach mal, sehr viele unserer Zuhörer auch vielleicht haben.
Mhm.
Also letztendlich ein Online-Shop, der Marken hat oder auch, sage ich mal, Produkte, die er jetzt online vertreiben möchte. Online-Marketing letztendlich.
Mhm.
Was habt ihr denn da so für witzige Dinge gehabt? Also du hast gesagt, Eigenmarke, dafür warst du jetzt zuständig. Heißt das auch innovatives eigenes Marketing? Habt ihr da neue Ideen ausprobiert?
Ja, also das heißt vor allem, wir hatten zu dem Zeitpunkt, mein Projekt war, diese neue Eigenmarke zu bauen. Und es gab schon eine Eigenmarke im Premium-Bereich, was natürlich ganz anders ist von der Positionierung her. Die Marken sind auch immer noch existent. Die Premium-Marke heißt Wild und ist eine Premium-Bio-Marke für Müslis damals. Und es gab auch ein Premium-Proteinpulver.
Mhm.
Inzwischen gibt es Porridges und noch andere coole Produkte. Und die waren schon so ein paar Monate auf dem Markt, aber eher auch noch so im Testmodus, würde ich sagen.
Mhm.
Und gehen wir mal auf die Value for Money Eigenmarke ganz kurz, wie haben wir es gemacht? Das ist was Schönes, was ich jedem als Rat mitgeben kann. Erstmal ist Eigenmarke ein tolles Thema, um margenstärker zu agieren und dem Preisdruck zu entkommen.
Genau.
Ganz klar, ja, irgendwo
Trust schaffen.
Genau, Trust schaffen. Und wenn du immer die gleichen Marken verkaufst wie der andere, dann ist irgendwo ein Preispunkt erreicht und irgendwann kriegst du keine besseren E-Cars und ist einfach schwierig.
Vorurteil
ja?
von schlechter Qualität, wenn du keine Namen hast und so weiter.
Genau, das auch noch.
Ja.
Und deswegen ist Eigenmarken erstmal ein sehr spannendes Thema. Bei einer Value for Money Eigenmarke sind wir einfach hingegangen und haben natürlich sehr schön datenbasiert geschaut, welche Produkte laufen eigentlich gut.
Mhm.
Daraus machst du dann eine Liste und schaust, welche Hersteller gibt es, die dir helfen können.
Mhm.
Haben das dann zum Glück auch geschafft. Das war eben erstmal natürlich komplett darauf basiert, auf Produktentwicklung und Design von der Marke und so weiter in den ersten 6, 8 Wochen. Und haben dann an Weihnachten 28 von 30 Produkten im Lager gehabt.
Okay.
Frag mich nicht, wie das geklappt hat, weil im Nachhinein wurde ich das oft gefragt und habe immer gesagt, keine Ahnung, weil die Produktentwicklungszyklen wurden eher ein bisschen länger. Aber ich glaube, die werden dann auch länger, weil du vielleicht mehr auf gewisse, ja, du schaust einfach mehr auf andere Themen nochmal, aufs Design vielleicht, hast noch, entwickelst länger die Produkte und so weiter. Und damals haben wir uns zu zweit, Philipp und ich, hauptsächlich in einem Zimmer eingesperrt, hatten den Designer quasi im Nebenbüro sitzen und haben dann einfach wirklich den ganzen Tag nichts anderes gemacht und die Lieferanten genervt und gesagt, hey, könnt ihr das noch reinquetschen?
Mhm.
Die Lieferstrecken sind auch nicht gerade leer, kurz vor Weihnachten. Für Januar. Und dann, klar, aber dann war klar, dass wir die Produkte kriegen und dann geht es darum, wie vermarkte ich die?
Ja.
Und dann war erstmal die Frage, wie schaffe ich es, dass du in deinem Shop, dass die Leute deine Eigenmarke kaufen, anstatt dem Fremdmarkenprodukt.
Ja.
Und das ist natürlich viel on-page, das Thema.
Ja.
Das heißt Produktseite. Positionierung, Produktseite, die eigene, Vergleichstabellen bauen, haben wir zum Beispiel, wenn man es jetzt mal ganz hands-on auf einzelne Actions runterbrechen will, gemacht. Vergleich vom Markenprodukt mit deinem Produkt und dem Preis drunter, oder auch auch ein No-Brainer eigentlich, ein Banner auf dem Markenprodukt setzen für dein Produkt mit dem besseren Preis und so weiter, oder zum Markenprodukt eine Probe von deinem dazu liefern, damit die Leute darauf aufmerksam werden und so dann eben erstmal den Absatz ankurbeln von deinen eigenen Markenprodukten.
Genau. Hattest du noch Einblicke in die, sag ich mal, unterschiedlichen E-Commerce-Kanäle, oder habt ihr hauptsächlich euren eigenen Online-Shop als Verkaufskanal benutzt?
Ich würde sagen, Vitafy war da oder ist von meiner Ansicht her ziemlich vielseitig unterwegs. Wichtiges Thema war immer CRM, Newsletter-Marketing.
Ah, ja.
Also, ne, ist natürlich immer besser, wenn du Bestandskunden hast als Neukunden. Die sind günstiger im Einkauf, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du die schon einmal hattest und wieder aktivieren kannst.
Haben schon mal gekauft, haben Trust, haben alles.
Richtig, genau.
Geld.
Der ein oder andere bestimmt, hoffentlich. genau, also Newsletter-Marketing, CRM, ein wichtiges Thema, aber auch das ganze Thema, gerade wenn es um die Markenprodukte geht, bei denen du konkurrierst, natürlich Google Shopping und so weiter, Preissuchmaschinen, Idealo etc., die ganzen Geschichten. Und Vitafy hatte ja mal ProSiebenSat.1 als Investor.
Ah ja.
In einem Mix aus strategischem Investment und Media for Equity Investment eben.
Mhm.
Und war dementsprechend auch im TV. Das war auch eigentlich in der Zeit, als ich da angefangen habe, auch ein Projekt, was da gerade anstand. Da war Oktober rum, war, glaube ich, der ProSiebenSat.1 Deal, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und im November habe ich angefangen. Und dann ging es darum, wurden auch die ersten TV-Spots konzipiert. Und es wurden und es ging auch in einem anderen Projekt darum, wie track ich das eigentlich, ne? Wie track ich TV-Werbung und den Erfolg davon. Könnten wir jetzt für eine zweite Folge weit ausholen wahrscheinlich.
Ja, glaube ich auch.
Aber um es in einem Satz mal kurz anzureißen, im Prinzip ist jetzt auch für den einen oder anderen wahrscheinlich nichts Neues. Schaust du dir eigentlich deine Traffic-Kurven an, legst drüber, wann die Spots gelaufen sind und schaust dann den Peak, der dadurch gekommen ist, ne? Und das ist im Prinzip dein Zusatzumsatz durch TV.
Mhm. War es denn erfolgreich?
Ja, also TV hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich im Nachhinein sagen. Also sowohl performanceorientiert, soweit du es messen kannst, aber auch für die Markenbildung. Also es macht dich natürlich bekannter. Und gerade, man muss natürlich überlegen, macht das für mich Sinn? Also für Foodora, um die Brücke einmal zu schlagen. Ich weiß gar nicht, ob Foodora TV-Werbung hat oder hatte. Habt ihr mal einen TV-Spot von Foodora gesehen?
Ich meine, schon mal irgendwo gesehen. Also ich habe es auf jeden Fall sehr stark im Radio wahrgenommen.
Ja.
TV.
Aber Radio ist natürlich spannend, kannst du nämlich regional viel besser aussteuern. Weil bei einem Geschäftsmodell wie Foodora, wo du vielleicht in 10 Städten bist, irgendwann macht das schon Sinn, weil dann die Streuverluste auch kleiner werden, aber du hast ja auch sehr begrenzte Liefergebiete in den Städten und dann musst du dich halt immer fragen, wie groß sind meine Streuverluste, solange ich eben nicht, weil du kannst halt schwer regional targeten, ne? Und bei einem Shop wie Vitafy, wo jeder bestellen kann und dann auch noch ein Thema wie Fitness, ist natürlich das ein dankbarer Kanal.
Was ich auch marketingtechnisch super smart fand bei Foodora, war, dass sie mit so richtig krassen, pinken, sag ich mal, schon fast wie die Profi-Fahrradfahrer eigentlich mit so viel zu bunten T-Shirts rumgefahren sind, die komplett auffällig in der Innenstadt waren.
Ja.
Und dann hat man sich jetzt gefragt, was ist denn das? Und
haben die Fahrer geliebt. Ihre pinke Uniform, ja,
das, klar. Das glaube ich, das sind ja wahrscheinlich alles Fahrradfans wahrscheinlich und wollten schon mal dieses, ich weiß nicht, ich kenne mich auch kaum aus, aber die kriegen ja so ein besonderes Ziel.
So atmungsaktive Klamotten
haben. Genau, und wenn sie gewonnen haben, kriegen sie halt das goldene Trikot oder so. Genau, und ich habe jetzt alle Fahrradfahrer
Mach lieber nicht weiter.
Ja, ich habe keine Ahnung von Tour de France und so weiter.
Ich auch nicht wirklich, aber das bisschen, was ich habe, sagt mir, wir bewegen uns auf dünnem Eis. Insofern.
Das stimmt. Ja, aber dann bist du auch irgendwann da weg bei Vitafy und bist irgendwann bei Schacht One gelandet. Was machst du jetzt heute?
Ja, also Vitafy, da war ich dann 2,5 Jahre und wir haben in der Zeit ein cooles Team aufgebaut, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Also falls von euch irgendjemand zuhört, wirklich eine total spannende und coole Zeit und ein paar Freunde da gewonnen. Und nach 2,5 Jahren irgendwann kam dann, wir hatten glaube ich 5 5-6 Marken aufgebaut für verschiedenste Vertriebskanäle. Das ist total spannend. Also einerseits diese Value for Money Brand, die eigentlich fast nur im eigenen Online-Shop vertrieben wurde. Die Premium-Marke Wild, die inzwischen in fast allen DM-Filialen in Deutschland steht. Also auch da einen spannenden Offline-Case gemacht. DM gewonnen, aber auch Cases gemacht mit Rewe, Edeka und so weiter, also in einzelnen Filialen und da den Vertrieb kennengelernt, wie das funktioniert im stationären Einzelhandel. Sogar mal Apotheken beliefert mit gewissen Produkten. Ganz anderer Vertrieb, da geht es über ein paar Großhändler in Deutschland. Wenn du die hast, dann kommst du eigentlich ganz gut in die Apotheken. Und um das abzuschließen und keinen zu vergessen, haben wir Teleshopping gemacht. Ja, also eine Marke mit einem, Homeshopping-TV-Anbieter zusammen entwickelt.
Ach, krass.
Wo auch interessante Margen herrschen und auch da natürlich also wirklich glaubt man gar nicht, wenn man da nicht drinsteckt, was für Mengen dann teilweise abgesetzt werden über ein paar Minuten, ne? Mal von so Leuten wie Judith Williams aus Höhle der Löwen und sowas braucht man gar nicht anzufangen. Ja. Das ist dann total fernab, aber genau, und nach den 2,5 Jahren, mach's eigentlich, ist bei mir immer so, wichtig ist mir viel zu lernen. Und wenn du halt die fünfte, sechste Marke baust, dann werden die Mechanismen ähnlich und dann flacht die Lernkurve unter Umständen ab, ja. Vitafy hat, finde ich, ein total spannendes Modell nach wie vor, arbeitet inzwischen viel mit Influencern zusammen, baut mit denen gezielt Marken auf, was total smart ist, weil du einfach hingehst und sagst, ein Influencer hat nur begrenzt Möglichkeiten, seine Reichweite zu monetarisieren oder begrenzt die Capabilities dazu, das Wissen. Ja. Und Vitafy hat im Prinzip einen Online-Shop, hat ein Lager, hat Online-Marketing-Wissen und Produktentwicklungs-Know-how. Und das hat man einfach dann vereint und gesagt, hier ist eine White-Label-Shop-Lösung für Influencer teilweise.
Ja.
Und wir bauen mit dir eine Marke mit unserem ganzen Know-how und arbeiten da zusammen.
Ach, cool.
Machen sie auch heute noch. Und total interessant, und für mich war es dann so, es kam dann, ich bin habe in der Zeit in München geheiratet, bin Papa geworden und so weiter, und dann kam irgendwann so ein bisschen Heimweh auf, ja, also in München ist keine Familie und die ist auch sehr weit weg gewesen, und dann haben wir halt ein bisschen überlegt, wechsle ich jetzt den Job in der Region oder gehen wir eher wieder Richtung Heimat, meine Frau kommt auch von hier, auch aus Bottrop. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir wieder zurück in die Heimat. Und ich habe dann mal geschaut, was gibt's da so. Bin auf Schacht One schon mal aufmerksam geworden, weil ein ehemaliger Vitafy-Kollege bei Adventure angefangen hatte nach uns, die ja auch eine große Digitalberatung sind, inzwischen zu EY gehören. Und hatte dann einerseits ihn mal getroffen auf einem Event und hat mir erzählt, er ist gerade auf einem Projekt in Essen, darf mir aber nicht sagen, für wen und so weiter. Und dann habe ich irgendwie 2 Monate später gelesen, Adventure und Haniel machen Schacht One auf Zollverein. Und dann war mir schon klar, so viele Projekte werden die in Essen auch nicht gehabt haben. Da habe ich ihn nochmal zum Mittagessen getroffen und gesagt, wie ist denn das? Das ist ein cooler Haufen. Und er hat es mir total empfohlen, zu Schacht One zu gehen. Es gab keine Stellenausschreibung und bin dann eigentlich relativ hemdsärmlich drangegangen, was ich übrigens jedem empfehlen kann, da keine Scheu. Hab unserem Geschäftsführer, dem Dirk, bei LinkedIn samstags nachmittags geschrieben, ob er Interesse hätte, sich mal auszutauschen und noch Bedarf an einem motivierten und ich sag mal lerninteressierten Mitarbeiter hat.
Ja.
Und ich glaube, eine Stunde später hat er mir geantwortet. Und 2 Wochen später oder 3 Wochen später hatten wir auch einen Vertrag. Also das kann sich durchaus mal lohnen, da die Leute anzugehen.
Ja, cool. So kann es gehen, für die Zuhörer.
Genau, mit Eigeninitiative. Und bin jetzt seit April letzten Jahres dabei. Auf Zeche Zollverein haben wir unser Büro, was cool ist, einfach eine persönliche Verbundenheit. Mein Papa war die erste Arbeitshälfte, sage ich mal, seines Arbeitslebens Bergmann, Fahrsteiger unter Tage. Heute IT-Berater und dementsprechend auch immer ein bisschen nostalgisch was Besonderes, wenn ich morgens halt tatsächlich Zollverein laufe und so. Und wir direkt da an Schacht 12 sitzen, ist schon cool für mich. Ja,
auf jeden Fall.
Versteht der ein oder andere aus München dann gar nicht, was daran toll ist, aber ist für mich was Besonderes und macht großen Spaß, zusammen mit den aktuell 6 Geschäftsbereichen von Haniel neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu schauen, wie kann man die aktuellen Geschäftsmodelle vielleicht um Services oder andere Ideen erweitern oder digital neue Kunden erreichen.
Genau, also Schacht One ist ja jetzt Digitalisierung jetzt rein nur für Haniel gedacht. Jetzt ist ja die Frage, ich weiß nicht, inwiefern das alles dann mit E-Commerce zu tun hat. Gab es da auch Angrenzungspunkte, die du gerade bearbeitest oder wo du gerade dran bist?
Ja, also ein Geschäftsbereich von Hanil ist die Takt AG, sitzt in Stuttgart und ist ein sehr großer, einer der führenden Versender für Büro, Möbel, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Also das geht bei so einem Stuhl los, auf dem wir sitzen, und geht aber auch zum Hubwagen, Lagerregal etc. fürs Lager eben und solche Themen. Und die arbeiten mit Takt, ist eine eigene Holding, also eine Holding in der Holding unter Haniel, und arbeitet mit sehr vielen Marken. Ich glaube hauptsächlich in Europa und Nordamerika ganz stark. Und so kam eigentlich auch mein erstes großes Projekt letztes Jahr zustande. Also ich bin vielleicht auch von der Motivation, warum bin ich zu Shoshan gegangen, natürlich nicht nur wegen dem tollen Büro.
und dem Geld.
Ja, Geld gibt es auch fürs Arbeiten, das ist auch ganz gut. aber vor allen Dingen, weil Haniel, diese sechs Geschäftsbereiche sind eben nicht sechs E-Commerce-Unternehmen. Und ich hätte natürlich sagen können, ich gehe jetzt wieder in E-Commerce, vielleicht sogar Food-Kontext.
Ja.
Habe ich aber nicht gemacht, sondern da ist bei Haniel ist ein zwei Maschinenbauer, glaube ich, sogar dabei, ist ein Dienstleister dabei, ist ein Handelsunternehmen dabei und es ist sehr vielseitig. Und so hast du eigentlich die Möglichkeit, als Projektmanager mit verschiedenen Einheiten zusammenzuarbeiten, verschiedene Branchen zu sehen. Das hat mich gereizt und ist nach wie vor total spannend. Dennoch geht es dann schnell, wenn du mit E-Commerce-Erfahrung kommst, dass du erstmal ein E-Commerce-Projekt machst.
Mhm.
Und so war eins der ersten Projekte, heißt heute büromöbelonline.de, findet man online und ist eigentlich so entstanden, dass wir, die Takt AG hat Anfang 2018 einen britischen Retailer gekauft, Office Furniture Online heißen die, genau, und die sind so einer der Marktführer für den Versand von Büromöbeln in England, sitzen in Schottland, total cool, und sind ein Team von so, ich glaube, 40, 50 Leuten. Und da kam eben die Frage auf, ja, sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, von Familien geführt bis 2018, also immer noch geführt, aber in Familienbesitz auch, also gegründet von dem Vater mit zwei Söhnen und so weiter, total sympathisch.
Mhm.
Und dann kam eben die Frage auf von Taktseiten, würde das nicht Sinn machen, dieses Geschäftsmodell zu internationalisieren und wenn ja, wohin? Das war eigentlich die initiale Frage und so ging dann erstmal Desk Research los und ein 2-3-Monats-Projekt, relativ klares Vorgehen. Wir haben uns in dem Fall haben wir ein Business Model Canvas gebaut, also ein Tool angewendet, um zu verstehen, welche Stärken das Unternehmen eigentlich mitbringt, welche Kundengruppen es hat und so weiter. Und so dann rausgearbeitet, was wir mitnehmen könnten in andere Märkte. Und auf der externen Seite andere Märkte analysiert.
Okay.
Gibt es übrigens ein cooles Tool, was ich noch nicht kannte und bestimmt auch viele andere noch nicht kennen, das heißt Google Market Finder. Ich weiß nicht, habt ihr davon schon mal gehört?
Ja.
Ich jetzt nicht, aber.
Du nicht?
Okay. Ha, guck mal.
dann erzähl David vielleicht nochmal, was es ist.
Ist im Prinzip ein Tool, was wir damals mal genutzt haben. Du verknüpfst deine E-Commerce-Seite damit und es schaut sich dann an, was du für ein Sortiment hast, welche Keywords du abdeckst und schmeißt dir dann raus, welche anderen Märkte für dich interessant sein könnten.
Ja.
Macht Google natürlich, weil es möchte, dass du in mehr Ländern Google-Budget ausgibst.
Mhm.
Ist aber trotzdem sehr hilfreich, weil es verschiedene KPIs für dich bündelt und dir eine Vorahnung gibt, welcher Markt spannend sein könnte. Und so haben wir viel analysiert, Datenquellen herangezogen und am Ende ein Scoring-Modell gemacht und den deutschen Markt empfohlen, weil es der größte ist, weil er stark wächst, immer noch in dem Bereich und weil er, was nicht unwichtig ist, sehr online-affin ist.
Mhm.
Also du hast zum Beispiel auch in Polen einen sehr großen Markt für Büromöbel, hast aber eine sehr geringe Online-Affinität, die natürlich nicht unwichtig ist, wenn du ein E-Commerce-Business startest.
Klingt wie eine Chance, ja. Klassische Chance.
Genau, und dann haben wir gesagt, nehmen wir den deutschen Markt, haben das empfohlen bei der Takt AG und im Prinzip vorgeschlagen, dass wir es mal testen, dass wir einen Testshop aufbauen und internationalisieren.
Mhm.
Und haben das dann gemacht und haben dann im Herbst gestartet, also live gegangen im Oktober, glaube ich, sehr lean auch gehalten, ja, also wirklich mit einem kleinen Team von Schacht One und Leuten aus England zusammengearbeitet und kleineres Produkt-Setup als in England, ähnliches Shop-Backend genutzt, so dass man im Frontend eigentlich nur arbeiten musste fast, ist einfach schneller wie es.
Ja.
Und dann das Ganze gelauncht und von der Marketingseite mit so Themen wie Google AdWords bespielt und gesehen, dass das total erfolgreich ist. was mich persönlich überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass du in so einen Markt wie Büromöbel jetzt einfach mal noch reinkommst und schnell relevante Umsätze machst. Ich hätte gedacht, der ist irgendwie gesättigt. Aber scheinbar geht da noch was.
Ja, ich hätte auch, dass ihr irgendwelche, sag ich mal, anderen wilderen Arten von Online-Marketing noch verwenden müsstet, aber Google Shopping, dass das funktioniert.
Ja, also ich meine, das kennen wir ja auch aus Erfahrung heraus, dass, sag ich mal, da durchaus noch Bereiche existieren, wo man tatsächlich erstaunlich einfach Marktanteile da tatsächlich auch gewinnen kann. Ich glaube, das Thema, das ursprünglich mal da war, als noch die absolute Goldgräberstimmung geherrscht hat, dass, sag ich mal, der Markt auch einfach so gigantisch war und so gewachsen ist, dass man einfach fast verpflichtend Marktanteile bekommen hat. Das hört so langsam auf, aber so von der Perspektive her, da sprechen wir, glaube ich, auch in den anderen Episoden immer wieder mal gerne davon, es ist halt schon noch so, dass wir, jetzt in so einer Konsolidierungsphase sind, in der tatsächlich Professionalität und wirklich, Optimierung noch lange nicht an dem Punkt ist, wo man tatsächlich sagt, jetzt ist Schluss, jetzt muss man wirklich mit Rieseninvest und Top-Vorbereitung in den Markt rein, sondern man hat tatsächlich immer noch die Chance, wenn man sich solider aufstellt und entsprechend Gedanken macht, Prozesse gut handhabt und so weiter, immer noch gute Anteile sich letztendlich zu ergattern.
Ja, auf jeden Fall, ja, sehe ich auch so. Und im Nachhinein Erfolgsfaktor auch hier Thema Eigenmarken. Also das hat funktioniert bei Office Furniture Online super und haben wir quasi repliziert. Und was auch ein cooles Thema ist, Office Furniture Online schafft es in England, Next Day Delivery als einer der wenigen Player für Möbel zu gewährleisten. Ja, und das ist natürlich schon cool. Das auch noch kostenlos. Und das kannst du bei einem MVP wiederum nicht abbilden, wenn du auch die Ware aus England teilweise nutzt. Aber das ist natürlich ein Punkt, den wir auch mitnehmen wollen und der kommen sollte. Haben das getestet, hat super funktioniert. Und am Ende jetzt, ich glaube Februar, März oder sowas war das, da kam dann, haben wir dann nochmal, also sind ja dann Vorstandssitzungen und so weiter, in die man dann geht und Empfehlungen ausspricht und KPIs präsentiert und haben dann empfohlen, das weiter zu betreiben. War dann eine einfache Entscheidung, weil es ja ein Erfolgsprojekt war. Ja, und ein Kollege von mir, der das mit aufgebaut hat, ist nach Stuttgart gegangen, von Schacht Bann aus. Passiert häufiger mal, dass wir Mitarbeiter verlieren, in Anführungszeichen, die aber in der Gruppe bleiben, weil du ein Projekt mit aufbaust und dann dabei bleiben möchtest.
Na ja. Klar.
Und der ist nach Stuttgart gegangen und ist da jetzt Country Manager für Büromöbel Online.
Ach, cool.
Genau.
Nicht schlecht.
Jo.
Ja, aber es macht natürlich auch Sinn, wenn die Kompetenz entsprechend mitgehen kann und dann tatsächlich das Projekt nicht nur ursprünglich mal startet, sondern wirklich dahin führt, wo es von der Vision her tatsächlich vielleicht auch mal angedacht war, dann am Ende zu stehen. Ne?
Ja, definitiv. Also bin ich bei dir.
Hast du jetzt auch das Gefühl, dass du bei Schacht Bann, anders als bei den Stationen davor, jetzt noch mehr weiter lernst? Also du hast ja gesagt, du wolltest immer weiter lernen. Jetzt auf jeden Fall neue Herausforderungen.
E-Commerce
vor allen Dingen auch.
Definitiv, ja. Also ich schaue schon, oder wir schauen, dass ich jetzt nicht nur E-Commerce-Projekte mache. Also ich bin jetzt nicht nur auf Taktprojekten, sondern es ist eben sehr vielseitig. Ja. Es gibt verschiedene Eventformate, die wir in-house organisieren, wo es darum geht, auch für Inspiration zu sorgen, zu Themen wie künstliche Intelligenz, Industrial IoT, jetzt gerade vor ein paar Tagen digitales Marketing im B2B-Bereich als Thema gehabt, was sehr spannend ist, ja, wenn es um erklärungsbedürftige Produkte geht, wie mache ich das?
Ja,
und da dann eine kleine eintägige Konferenz aufgesetzt, die jetzt zum dritten Mal eben stattfand. Und das Ganze inhaltlich kuratiert, was auch spannend ist, mit den Speakern in Kontakt zu kommen und so weiter und zu schauen, welche Themen da gerade vorherrschen. Aber ja, es ist total vielseitig und da ist ganz viel zu lernen noch.
Ja, das sind ja alles auch Themen, jetzt, die du angesprochen hast, die füllen auch nochmal alle eine eigene Folge, glaube ich.
Ja, wir haben ja eh alles so ein bisschen angerissen nur, ne?
Ja, und, genau, genau, letztendlich auch immer so ein E-Commerce, sag ich mal, Fokus, aber jetzt nochmal vielleicht für Zuhörer auch, wo würdest du jetzt, sag ich mal, die größten Learnings sehen bei den Stationen, also zum Beispiel von Dura oder von Vitafy, das größte Learning, was du mitnimmst?
Das größte Learning, was ich mitnehme, also ja, von Foodora würde ich mal sagen, habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es gesünder ist, in dem richtigen Maß zu skalieren. Ja, weil, das ist, glaube ich, ganz wichtig, du kann es natürlich ganz viele Kunden anziehen durch Marketing, durch tolle Gutscheine und so weiter. Aber du kannst hinterher vielleicht nicht liefern. Ja, und wenn du dann nicht liefern kannst, dann kriegst du von dem Kunden, der Samstagabend sein Essen bestellt nach einem langen Tag und denkt, dass es um 8 Uhr kommt, es kommt aber erst um 10:30 und dann kalt. Ja. Dann kriegst du eine Chance und vielleicht eine zweite. Und dann ist der ganz teuer eingekaufte Kunde für immer weg. Ja. Und das ist natürlich dann nicht nachhaltig für dich. Mhm. Und wenn man sich Zahlen anguckt, dann habe ich heute nochmal nachgeguckt, glaube ich, Zahlen von 2016, ein Außenumsatz von 120 Millionen Euro bei Foodora, was natürlich total super klingt, was ein Innenumsatz von 45 Millionen ist, also so, sagen wir mal, irgendwo zwischen 30% und 40% Rohertragsmarge da drauf. Und ein Verlust von 58 Millionen Euro bei 45 Millionen Euro Umsatz. Fragt man sich schon fast, wie es geht irgendwie, ne?
Ja.
Und das ist halt nicht nachhaltig und man sieht jetzt, dass das einfach hinten raus auch jetzt dann übernommen wurde und die Marke verschwindet. Kann man sich jetzt, ja, kann jetzt jeder für sich selber raus mitnehmen, aber ich würde sagen, baut das sauber auf und skaliert das in dem Maß, dass auch die Operations vertragen.
Ja.
Klar will man schnell wachsen und schnell viel erreichen, ja. Gar keine Frage. Ist auch richtig, aber wenn du dir die Kunden damit vergraulst, ist das, glaube ich, eigentlich das wichtigste Learning.
Ja. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, ist es auch ein guter Abschluss gewesen der Folge, glaube ich. Wir verlinken auf jeden Fall noch alle wichtigen Sachen unter der Folge. Also klar, Link zu podcast.digital auch, zu Julians Podcast.
Jo, danke.
Link zu Schacht One und auch ein paar themenbezogene Links, die wir gerade noch alle besprochen hatten. Auch vielleicht von Vitafy und so weiter, dass die Leute sich auch mal die Online-Shops angucken können, über die wir hier reden. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Malte. Julian, dass du da warst.
Ja, danke. An dieser Stelle nochmal kurz Happy Birthday an Christian, einen der Mitgründer von Vitafy, der hat heute Geburtstag, fällt mir gerade ein.
Nochmal kurz Happy Birthday, was. Christian. Happy Birthday. Vergesst nicht, 5 Sterne zu bewerten und wieder einzuschalten.
Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.